ARD. SWR Kultur. Forum. Klamme Kommunen, was ist noch bezahlbar? Am Mikrofon Marion Theiss. Die Finanzlage der Städte und Gemeinden ist dramatisch. Ausgeglichene Haushalte sind in diesem Jahr die Ausnahme. Das gilt von Tübingen bis Trier. 2024 verzeichneten die Kommunen ein Rekorddefizit von fast 25 Milliarden Euro. Die Ausgaben sind stark gestiegen, unter anderem für Personal, Soziales und Jugend. Gleichzeitig fehlen Milliarden für notwendige Investitionen. Wer steht gerade für das Rekorddefizit? Wofür ist noch Geld da? Und wo lässt sich vielleicht umschichten oder sparen? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Jürgen Kessing, SPD, Oberbürgermeister der schwäbischen Stadt Bietigheim-Bissingen und gelernter Verwaltungs- und Betriebswirt. Mit Dr. Henrik Scheller, er ist Teamleiter Wirtschaft und Finanzen beim Deutschen Institut für Urbanistik und beschäftigt sich vor allem mit Haushalts- und Investitionspolitik von Kommunen. Und mit Anja Pfeiffer, CDU, sie ist Politikwissenschaftlerin und Beigeordnete der pfälzischen Stadt Kaiserslautern, als solche zuständig für Jugend, Schule und Soziales. Frau Pfeiffer, könnten Sie mal kurz in drei Sätzen schildern, wie die aktuelle Haushaltslage der Stadt Kaiserslautern ist?
Gut, die Haushaltslage ist sehr schlecht. Ich sage immer, wir sind von hinten ganz vorne. Und da gibt es natürlich auch wenig Spielraum für freiwillige Leistungen oder alles, was so Spaß und Freude macht in einer Stadt.
Mhm. Können Sie sagen, wofür gerade das meiste Geld ausgegeben wird, der größte Batzen?
Ja, ich sag immer so ein bisschen scherzhaft, ich bin der Stadt lieb und vor allem teuer, weil die drei Bereiche meines Dezernats sind die, die am meisten Geld ausgeben, den Sozialbereich, der Jugendbereich und natürlich auch die Schulen.
Mhm. Und da hat es auch die größte Ausgabensteigerung gegeben?
Ja, so ist das.
Mhm. Herr Kessing, Ihre Stadt Bietigheim-Bissingen ist seit 20 Jahren ohne Schulden. Im Haushalt 2025 steht allerdings ein Defizit. Wie kommt das?
Ja, das Defizit kommt durch die Planung und durch die Kostensteigerung im Wesentlichen bei den Personalkosten und auch bei den Investitionen, die, wie die Kollegin Pfeiffer gerade schon zu Recht gesagt hat, im Bereich der Bildung und Betreuung notwendig sind. So haben wir das laufende Jahr mit minus 10 Millionen in der Planung begonnen, haben dann eine Haushaltsstruktursitzung gehabt mit dem Gemeinderat, haben etwa 7 Millionen Euro Einsparungen gehabt, sodass wir fast den Haushalt ausgleichen hätten können. Aber dann sind uns die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen, sodass wir jetzt im Nachtrag wieder bei minus 11 Millionen sind.
Mhm. Und was machen Planung. Sie jetzt?
Ja, wir werden die nächste Haushaltskonsolidierungsrunde drehen im Herbst mit dem Gemeinderat. Und dann kommen natürlich alle Leistungen, insbesondere die freiwilligen Leistungen, die wir uns noch leisten konnten und Kaiserslautern schon lange nicht mehr. Also die Situation hat sich seit 1990 in Kaiserslautern nicht geändert. Ich war damals Anfang der 90er Jahre auch mal Kämmerer in Kaiserslautern. Und da hatten wir auch schon erhebliche strukturelle Probleme. Und die haben sich in den letzten Jahrzehnten natürlich in Kaiserslautern erheblich verschärft.
Herr Scheller, rund 25 Milliarden Minus bei den Kommunen, das größte seit der Gründung der Bundesrepublik. Die Bertelsmann-Stiftung, die diese Summe errechnet hat, die meint, dieses Defizit markiere eine Zeitenwende, welche die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen infrage stellt. Sehen Sie das auch so?
Eine Zeitenwende würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, das ist ein Rückstand, ein Finanzierungssaldo mit Ansage gewesen. Denn wir beobachten schon seit einigen Jahren, dass sich die Ausgabensituation der Kommunen dramatisch entwickelt. Insofern gab es da schon auch Vorboten. Aber Sie haben recht, in der jetzigen Ausprägung 25 Milliarden Euro Defizit ist das historisch beispiellos. Und insofern, ja, ist das eine ganz deutliche Wegmarke.
Bis vor kurzem standen die Kommunen ja noch ganz gut da. Also zumindest war es so, dass in den Jahren 2015 bis 2022 sie Überschüsse erzielt haben. Warum ist die Situation gekippt?
Na, die Überschüsse in den vergangenen Jahren sind auch ganz wesentlich durch Kompensationen des Bundes zustande gekommen. Insbesondere im Zuge der Flüchtlingskrise gab es entsprechende Kompensationen. Aber auch die wirtschaftliche Lage war natürlich deutlich besser. Die hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren massiv eingetrübt und wir sehen auch keinen Ausweg, zumindest nicht kurzfristig. Erstmal müssen wir, glaube ich, schon von einer sich verschlechternden Lage ausgehen.
Also Inflation, schwache Konjunktur. In welchen Städten und Gemeinden ist denn das Minus besonders groß?
Wir haben seit Jahren 4 Bundesländer, in denen die Kommunalverschuldung zum Beispiel besonders hoch ist. Das ist Nordrhein-Westfalen, das ist das Saarland, das ist Rheinland-Pfalz auch mit den Spitzenreitern. Kaiserslautern sitzt heute hier mit am Tisch, aber auch die Stadt Pirmasens ist ein anderes Beispiel, die seit Jahren die höchste Pro-Kopf-Verschuldung hat. Aber auch in anderen Bundesländern haben wir zum Teil sehr hohe Verschuldungssituationen und insofern kann man das so pauschal gar nicht mehr sagen.
Was würden Sie sagen, Frau Pfeiffer oder Herr Kessing, inwieweit ist das eine Frage des guten oder schlechten Wirtschaftens einer jeweiligen Kommune, wie sie denn dasteht?
Ich bin eher der Auffassung, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmeproblem. Also natürlich haben wir jetzt konjunkturelle Schwierigkeiten, aber wir haben in den zurückliegenden Jahren Steuereinnahmen gehabt, die so hoch waren wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik. Und trotzdem haben wir ein Ausgabenproblem. Also das ist eher so die Frage, die ich mir stelle, natürlich auf der einen Seite auf Kaiserslautern bezogen, aber auf der anderen Seite auch auf den Bund bezogen. Wir können natürlich als Kommunen sagen, Land und Bund müssen hier mehr Geld zuschießen, nur irgendwo müssen die Steuereinnahmen natürlich herkommen.
Die haben und ja auch ein Problem mit Geld, ne?
Ja, so ist das. Und natürlich haben wir in Rheinland-Pfalz auch ein Verteilproblem. Und ja, da werden wir sicherlich im Verlauf der Sendung noch drüber sprechen, was beispielsweise die Eingliederungshilfe und anderes als Beispiel jetzt mal zu nennen, wo das Land einfach den Kommunen in Rheinland-Pfalz zumindest zu wenig Geld weiterreicht.
In Rheinland-Pfalz gab es ja ein Entschuldungsprogramm des Landes. Also zum Beispiel hat Kaiserslautern 2024 370 Euro Schulden abgenommen bekommen. Was ist mit dem Geld passiert?
Gut, damit wurden natürlich Schulden getilgt und das Ziel, das wir hier in Kaiserslautern natürlich haben oder hatten, ist, dass die Schulden getilgt sind und keine neuen dazukommen. Aber das, wir haben es eben gehört, wird einfach nicht der Fall sein, weil uns die Sozialausgaben davon laufen. Das sind alles Pflichtaufgaben, da können Sie noch so sparen und noch so Steuern erhöhen. Also wir in Kaiserslautern haben jetzt sämtliche Steuern, die es irgendwo gegeben hat, erhöht bis fast zur Erdrosselungsgrenze unserer Bürgerinnen und Bürger. Und mehr geht einfach nicht. Irgendwann ist die Zitrone ausgequetscht.
Das kann ich bestätigen. Bei der Grundsteuer sind sie schon an der oberen Grenze.
Ja, nicht nur da,
aber vielleicht, überall. Vielleicht darf ich nochmal den Dr. Scheller ein bisschen unterstützen, was die Situation angeht. Also wir hatten von 20 an die pandemische Situation, die uns in enorme Herausforderungen geführt hat von der Finanzierung dieser Dinge. Und dann haben wir den Angriffskrieg in der Ukraine mit enormen Preissteigerungen im Bereich Energie, Lieferkettenprobleme und vieles andere mehr. Und jetzt haben wir die Probleme mit den Zöllen, die immer wie ein Damoklesschwert über uns schweben. Und am langen Ende der Kette trifft es natürlich immer die Kommunen. Wenn die Unternehmen keine Gewinne mehr erzielen, zahlen sie auch keine Gewinnsteuern mehr. Und dann haben wir ein richtiges Problem auf der kommunalen Seite. Weil Sie Pirmasens angesprochen haben, wer ist dran schuld? Pirmasens war mal eine der wohlhabendsten Städte überhaupt in Deutschland, als noch die Schuhindustrie dort funktionierte, Maschinenbau. Da haben sie auch die höchste Millionärsdichte pro 10.000 Einwohner. Und trotzdem ist es die letzten Jahrzehnte weggebrochen und man hat diesen Strukturwandel nicht bewältigen können. Warum auch immer. Das Ähnliche sehen Sie auch in Nordrhein-Westfalen. Und ich befürchte, dass im Großraum Stuttgart unter Umständen Ähnliches droht durch die Automobilindustrie. Da kommt der Wohlstand her und durch die Zulieferung und Maschinenbau. Und das bricht uns gerade im Moment gewaltig weg.
Sie sind ja selber auch mit einer Firma betroffen, die gerade abbaut, ne, in Bietigheim-Bissingen.
Wir sind mit mehreren Firmen betroffen. Also ich habe Töchter von Porsche in der Stadt, ich habe Bosch in der Stadt, ich habe Valeo, ich habe andere, die Zeitverträge auslaufen lassen. Also jetzt keine Massenarbeitslosigkeit auslösen, aber wir merken das schon. Und wir merken auch, dass perspektivisch der Druck im Bereich der Kinderbetreuung und in der Grundschulbetreuung wahrscheinlich nachlassen wird, weil die Familien mit Kindern, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die werden wegziehen und gehen dorthin, wo die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger sind und möglicherweise auch wieder Arbeitsplätze entstehen.
Lassen Sie uns gerade mal kurz, damit alle mitkommen können, die hier zuhören und nachvollziehen können, wie es den Kommunen geht und warum es ihnen so geht, reden über, welche Aufgaben haben die Kommunen zu erfüllen und wie finanzieren sie sich? Das ist wahrscheinlich am besten was, was Sie mal in ganz simpler Weise vielleicht kurz erklären könnten, Herr Scheller.
Wir unterscheiden bei der Kommunalfinanzierung immer zwischen den sogenannten Pflichtaufgaben, die auch schon angesprochen worden sind, und den freiwilligen Aufgaben. Die Pflichtaufgaben, das ist zum Beispiel Verwaltung, das sind Kita-Gebäude, Schulgebäude, die die Kommunen bereitzustellen haben. Das ist aber auch der ganz große Block der Sozialleistungen, die die Kommunen als Verwaltungsebene bereitstellen müssen. Das sind die Aufgaben und dafür haben sie bestimmte Einnahmen auf der anderen Seite. Und es gibt die sogenannten Grundsätze der Einnahmeerzielung. Danach sollten Kommunen eigentlich sich hauptsächlich aus Gebühren, Abgaben und Beiträgen finanzieren. Zum einen, an zweiter Stelle durch Steuern und an dritter Stelle erst aus der Verschuldung. Wenn man sich die Realität anschaut, sieht die deutlich anders aus. Die kommunalen Steuereinnahmen, die machen etwa 40% aus. Die Zuweisung von Bund und Ländern machen aber genauso viel aus, sind auch 40%. Und die Gebühren, die liegen etwa nur bei 13%. Also auch da haben wir schon eine deutliche Verschiebung zwischen Verfassungstheorie und Verfassungspraxis. Und dazu kommen dann natürlich noch andere Beobachtungen. Also die Kommunen partizipieren am gesamtstaatlichen Steuereinkommen zum Beispiel nur zu 15%. Wir haben ein Steuergesamtaufkommen im Staat der Bundesrepublik gehabt von 950 Milliarden Euro etwa im letzten Jahr. Und davon erhalten die Kommunen nur 15%, aber sie tätigen eben gleichzeitig über 50% der Bauinvestitionen. Ja, und insofern ist da auch eine deutliche Schieflage.
Aber Sie reden jetzt nur von den Bauinvestitionen, wenn Sie die 15 mit den 50% vergleichen.
Genau.
Wie viel müssten es denn Ihrer Meinung nach sein, wie viel Prozent vom Gesamtaufkommen, um das zu rechtfertigen, was die Kommunen leisten?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, aber der Anteil, den die Kommunen am Gesamtsteueraufkommen erhalten sollten, sollte meines Erachtens schon deutlich höher sein. Und damit sie eben diese ganzen Aufgaben tatsächlich leisten können.
Da würde ich auch gerne nochmal ergänzen, wir reden ja immer bei der Finanzierung von Aufgaben, die übertragen werden vom sogenannten Konnexitätsprinzip. Vereinfacht ausgedrückt, wer bestellt, soll auch bezahlen. Mhm. Und genau das findet oft nicht statt. Also wenn Sie sehen, zum Beispiel Kinderbetreuung, ist der Rechtsanspruch in Berlin erfunden worden und vor Ort in den Kommunen muss umgesetzt werden. Und zwar zunächst mal in der Form, dass gebaut werden muss und dann das Personal beschafft werden muss, um das auch zu bespielen. Und genau da werden wir schon im Regen stehen gelassen. Das sind dann die 15-50% bei der Investition und bei den Folgekosten nochmal extrem, was die laufenden Kosten angeht. Wir haben früher, kann man sagen, waren wir in der Verwaltung mit einem angeschlossenen Kindergarten. Heute sind wir ein Kindergarten mit angeschlossener Verwaltung. Also die Personalkosten bei mir in der Stadt, was die Kinderbetreuung angeht, sind fast 50%. Ja, und alles andere, was auch zu den Pflichtaufgaben gehört, das würde ich nur gerne ergänzen, da gehören auch Krankenhäuser dazu, gehört der öffentliche Personennahverkehr dazu. Und das sind hochdefizitäre Bereiche, wo die Kommunen auch alleine gelassen werden in der Finanzierung.
Dieses wer bestellt, bezahlt Prinzip, da sind sich ja im Prinzip, genau, sind sich ja alle einig, dass das eigentlich gilt. Trotzdem wird es nicht angewendet oder nur teilweise. Was für eine Handhabe haben Sie?
Sie haben im Prinzip keine Handhabe, denn es ist auch hier ein verfassungsstrukturelles Problem. Dieses Konnexitätsprinzip, was hier angesprochen wird, wer bestellt, bezahlt, gilt nur im Verhältnis zwischen Land und Kommune. Wir haben aber kein Konnexitätsprinzip im Verhältnis zwischen Bund und Kommunen. Und das ist genau das Problem, was Herr Kessing beschrieben hat. Der Bund definiert oft bundeseinheitliche Sozialstandards und die Kommunen haben diese auszuführen. Und gerade wenn es um Mieten geht, wenn es um Tarifvergütungen des öffentlichen Personals geht, wenn es um Steigerungen von Lebenshaltungskosten für Sozialhilfeempfänger geht, dann müssen die Kommunen diese Preissteigerungen selber tragen. Und das ist das eigentliche Problem. Das können sie nur einklagen gegenüber dem Land.
Obwohl das gerade wieder versucht wird. Ne? Die pfälzische Stadt Pirmasens verklagt, stellvertretend für den Städtetag Rheinland-Pfalz die Landesregierung. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es hat bisher nicht so viel gebracht. Ne?
Genau, außer Aufwand.
Ja, dann lassen Sie
uns. Vielleicht kann ich es mit einem kleinen Beispiel nochmal untermauern, was der Dr. Schiller gesagt hat. Wir haben jetzt ab nächstem Jahr den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen. Beginnen mit dem ersten Schuljahr, aufwachsend bis zum vierten Schuljahr. Unsere kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg haben es jetzt nach 10 Verhandlungen geschafft, mit dem Land auszudiskutieren, dass das Land sich zu 68% an den Kosten beteiligt. Das ist ein Riesenerfolg, aber es fehlen immer noch 32%. Ja, also da muss ich auch eine Lanze für das Land Baden-Württemberg brechen. Wir werden, alle Kommunen in der Republik werden schlecht behandelt, aber in Baden-Württemberg werden wir am wenigsten schlecht behandelt. Also da bekommen wir, ich habe immer den Vergleich zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Also wenn die Ludwigshafener den Finanzausgleich von Baden-Württemberg hätten, dann wird es ihnen deutlich besser gehen. Das ist aber, der Rhein ist da halt die große Grenze. Ansonsten, was ich noch anmerken wollte, weil gesagt worden ist, so 40% durch die Steuereinnahmen wird selbst erwirtschaftet. Das ist richtig, aber wir müssen auch jede Menge Umlagen zahlen, sodass von einem Euro Gewerbesteuer 70 Cent weggehen und nur 30 Cent bei der Kommune verbleiben. Und dann kriegt man über den Umweg, über die Verteilungsschlüssel im Finanzausgleich wieder ein bisschen was davon zurück.
Also Sie reden zum Beispiel von der Kreisumlage, die an die Landkreise gezahlt wird, damit die Aufgaben übernehmen, ja, die auch.
Kreisumlage, Region, an das Land wird bezahlt eine Umlage und an den Bund auch.
Aber also ich bin jetzt etwas überrascht von Ihrem Verhandlungserfolg für das Ganztagsschulfördergesetz. Ja, muss ich jetzt mal nachfragen. Also bei uns, außer Investitionskosten, ist bis jetzt bei uns so nichts hängen geblieben. Also wir finanzieren das bislang selbst, beziehungsweise noch mit ein paar Elternbeiträgen. Und wenn der Rechtsanspruch jetzt kommt, wird es spannend. Also ich schreibe das gleich mal auf.
Haben Sie jetzt eine gute Argumentationsgrundlage? Das hat diese Sendung dann schon mal gebracht. Sie haben wenig Handlungsspielraum. Die Kommunen, das ist ganz offensichtlich. Lassen Sie uns drüber reden, was trotzdem vielleicht machbar ist, wenn wir an die Ausgabenposten gehen, an die großen. Die Personalausgaben der Kommunen haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Das sind nicht nur Lohnsteigerungen. Trotzdem sind zum Beispiel die Ausländer- und Jugendämter überlastet. Wie geht das zusammen?
Na gut, es werden natürlich auch immer mehr Aufgaben. Also gerade die Ausländerämter sind natürlich, das ist durch die Folge der Migration, immer mehr Fallzahlensteigerungen, die Wohngeldreform vor 3 Jahren. Da wird zwar das Wohngeld ganz vom Bund und Land erstattet, allerdings die Personalkosten nicht. Wir hatten vorher 4 Stellen dort und die Verdopplung der Fallzahlen, jetzt sind es ungefähr 8,5, aber die trägt die Stadt komplett selbst und bei der Eingliederungshilfe ist das genauso. Und im Jugendbereich, wo wir natürlich durch die Corona-Pandemie jetzt einen viel größeren Unterstützungsbedarf bei den Familien sehen, das können Sie beliebig fortsetzen.
Lassen sich denn Verwaltungen verschlanken oder neu zusammenfassen? Ich denke da gerade an Baden-Baden. Das will ein ganzes Dezernat einsparen.
Ja, gehen tut das bestimmt. Ich weiß nicht, wie es der Kollege sieht. Also ich arbeite oder kämpfe gerade an der Fusion des Jobcenters von Stadt und Landkreis. Da wird zumindest längerfristig mal ein paar Stellen eingespart und sicherlich wird sich auch bei der Zusammenarbeit interkommunal das eine oder andere einsparen lassen. Wir müssen auf jeden Fall darüber nachdenken, das eine oder andere zu verschlanken, das eine oder andere zu überdenken. Nur viele dachten natürlich, mit der Digitalisierung wird es schlanker und wir können einsparen. Allerdings ist das ja bisher alles nicht gekommen.
Also wenn ich da einen Hinweis geben darf, bitte vorsichtig, wir sind Optionskommune beim Landkreis Ludwigsburg. Und da ist uns viel versprochen worden. Es wird alles schneller, es wird besser und die Leute kann man viel schneller wieder integrieren oder in den Arbeitsmarkt einbringen.
Was heißt alles, das, Entschuldigung, da, Optionskommune?
Dass wir das Jobcenter übernommen haben von der Agentur und als kommunale Einheit betreiben. Und wenn Sie jetzt verschiedene kranke Einheiten zusammenfassen, kriegen Sie keinen gesunden Bereich. Also das muss man ganz genau begucken, ob das tatsächlich das bringt, was man erwartet. Und es scheitert oft an den Menschen, die dann überfordert sind, wenn sie da diese neuen Aufgaben deutlich machen wollen. Und wenn sie umschichten wollen in den einzelnen Serviceprogrammen, dann haben sie ja kaum eine Einsparung für sich, weil sie das Personal einfach dafür brauchen.
Aber
dann
Sie sagen,
der Bund, da geben wir Geld zurück, das dürfen wir nicht behalten und für andere Zwecke einsetzen. Und das ist auch unser Problem. Wir kriegen auch nicht alles, was wir an personellen Aufwand betreiben, dann auch erstattet.
Sie sagen kranke Bereiche, dann war das so eine Art Eingeständnis, dass es nicht gut läuft und dass es anders laufen könnte, was das Personal angeht in manchen Verwaltungsbereichen?
Also man sagt das so, um es bildlich besser ausdrücken zu können. Die Menschen, die da arbeiten, die geben ihr Bestes. Aber es ist manchmal von der Menge her, von der Qualität, die erforderlich ist, um die Fälle zu bearbeiten und auch von der Häufigkeit her. Also wir müssen zeitweise Einzelfälle jeweils monatlich immer betrachten, anstatt da längere Zeiten mal in Anspruch zu nehmen, wo man dann wirklich eine Entbürokratisierung hinbekommen würde. Aber da ist oft das Vertrauen auch des Staates gegenüber den Bittstellern oder den Bedürftigen oft nicht da. Also da gibt es dann Fälle, wo man sagt, aha, da ist missbraucht worden und es wird dann auf fast alle übertragen, die das in Anspruch nehmen. Und da liegt noch viel Potenzial drin, wo man es einfacher machen könnte und in längeren Fristen das abwickelt, um dann wirklich auch Personal zu entlasten und auch Personalkosten dann auch perspektivisch einzusparen.
Schauen wir mal auf diesen dicken Haushaltsposten Soziales und Jugend. Auch da sind die Ausgaben in den letzten 2 Jahren gestiegen um rund 25%. Der Deutsche Landkreistag hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, Sozialleistungen zu kürzen. Würde das die Kommunen enorm entlasten?
Das kann natürlich einen Beitrag leisten. Nur zu was soll es führen, die Kürzung von Sozialleistungen? Also das ist, glaube ich, wenn man weiter polarisieren will und hinnehmen will, dass Disparitäten sich vergrößern in unserem Land, dann ist das sicherlich eine sichere Methode, um Sozialkürzungen vorzunehmen. Also davor warne ich immer. Das ist leichtfertig gesagt, aber wir müssen uns da wirklich die Empfängergruppen genau anschauen, wo die Bedarfe sind. Und ich glaube, da sind doch erhebliche Bedarfe vorhanden. Wo wir grundsätzlich drüber nachdenken sollten, meines Erachtens, aber das ist eben auch eine Bundesaufgabe, ist, dass wir die Vielzahl der sozialen Leistungen, die wir haben, überprüfen und prüfen, inwieweit wir bestimmte Leistungssysteme auch zusammenführen können und wie wir stärker dahin kommen, weg von einer Einzelfallgerechtigkeit, die wir versuchen, mit der Vielzahl von Systemen herzustellen, hin zu einer eher pauschalierten Förderung. Das ist ein ganz dickes Brett, aber ich glaube, das bleibt die Aufgabe für die Zukunft.
Da sind wir schon seit 20 Jahren dran. Gefühlt hat sich da noch nicht viel getan, oder ist das nur ein Eindruck von mir?
Nee, es hat sich das Gegenteil getan. Also wenn wir uns die Eingliederungshilfe als Beispiel nennen. Oh ja. Also ich finde, das ist der Gipfel der Gesetzgebung, die man wohl eher in die falsche Richtung drehen kann. Dort ist man von der Pauschalierung auf die Einzelfallhilfe zurückgegangen, was jetzt im Fall der Stadt Kaiserslautern Kostensteigerung von 2020 bis 2024 tatsächlich von 65% in Euro ausgedrückt sind das ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Es geht ja um behinderte erwachsene Menschen. Die Fallzahlen sind stabil geblieben. Das Gesetz wurde evaluiert. Ich war bei der Sozialdezernententagung im Januar in Berlin. Da hatten wir einen ersten Zwischenstand von dieser Evaluation erhalten. Man hat die betroffenen Menschen gefragt, ob es ihnen denn jetzt besser geht. Das ist nicht der Fall. Denen geht es genauso wie vorher. Also wir haben anstatt, dass wir gesagt haben, wir machen etwas besser für die Menschen, ein riesiges Verwaltungsmonster geschaffen und die Kosten dadurch in irre Höhen getrieben. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, hallo, das hat doch jetzt jeder gemerkt, auch im Bund. Warum gehen wir denn nicht hin und tun hier sofort die Handbremse ziehen?
Der Bundeskanzler hat ja schon gesagt, dass die Steigerungsraten unter anderem bei der Eingliederungshilfe von bis zu 10% nicht länger akzeptabel seien. Also Sie gehen davon aus, dass man das relativ schnell rückabwickeln kann und vielleicht auch wird? Mhm.
Also ich finde, das wäre die einzige Möglichkeit, hier sofort die Handbremse zu ziehen und das Ding rückabzuwickeln. Also da wäre tatsächlich was zu sparen. Und in Rheinland-Pfalz ist es natürlich umso schlimmer jetzt, weil das Land hier nur 50% der Ausgaben erstattet und wir den Rest als Stadt Kaiserslautern drauflegen. Also da kommen auch unsere hohen Defizite im Sozialbereich her. Aber das ist nur einer der Beispiele. Wir haben ja noch das SGB 12, die Grundsicherung im Alter, wo natürlich die Fallzahlen jetzt auch nochmal in den 4 Jahren um ungefähr die Hälfte gestiegen sind. Also die Kostensteigerungen hier, ja, wo wir jetzt auch enorm Geld natürlich liegen lassen, auch von Bundesseite, oder die Wohngeldreform der letzten 3 Jahre. Also wenn wir natürlich sagen, wir dürfen nicht an die Standards gehen, Herr Dr. Scheller. Also ich denke schon, das war völlig over the top. Wir haben hier einen Anspruchspersonenkreis erreicht. Also ja, ich denke, das war einfach zu viel des Guten und es müsste wieder zurückgedreht werden, weil wenn Sie jetzt eine alleinerziehende Mutter haben mit 2 Kindern, die kann sich mittlerweile fast keine Wohnung mehr leisten, ist aber eigentlich doof, wenn sie arbeiten geht mit einem Durchschnittsgehalt, weil natürlich mit Wohngeld und anderen Transferleistungen sie mehr Geld in der Tasche hätte, also wenn sie arbeiten ging. Also wir schaffen auch Fehlanreize, absolut, an jeder Stelle mittlerweile. Und wenn wir das System weiter drehen, wer soll denn das alles noch bezahlen?
Also ich glaube, da brauchen wir tatsächlich einen differenzierten Blick. Natürlich müssen wir auch Standards überprüfen, das ist richtig. Aber ob diese Aussage jetzt nun wirklich so stimmt, dass hier jemand, der nicht arbeitet, letztlich durch Sozialleistungen mehr in der Tasche hat, als wenn er Vollzeit arbeitet, weiß ich nicht. Heute hat Jens Böckler.
Teilzeit habe ich gesagt.
Ach so. Wenn heute hat die Hans-Böckler-Stiftung eine entsprechende Studie vorgelegt, dass das nicht der Fall ist. Wer Vollzeit arbeitet, verdient definitiv mehr. Und da gibt es auch regional keine Unterschiede. Also ich finde, wir müssen auch da aufpassen, dass wir nicht eben diese Neiddebatte befördern. Da sind wir jetzt auch sehr groß drin in dieser Diskussion. Wir müssen sachlich und differenziert uns anschauen, in der Tat die Standards und gerade auch die Eingliederungshilfe, da gebe ich Ihnen auch recht, da gibt es auch entsprechende Untersuchungen zu, dass die aus dem Ruder gelaufen ist finanziell. Da müssen wir ran, definitiv.
Welche Standards sind denn nicht antastbar Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, wir können nicht mit solchen ausschließlichen Fragen arbeiten, sondern natürlich, am Ende muss alles letztlich auf den Prüfstand gestellt werden können. Ich glaube, dann soll es auch keine Tabus geben, aber wir müssen uns das eben wirklich differenziert angucken und nicht mit dem Rasenmäher rangehen und immer diese pauschalen Aussagen treffen. Wir müssen jetzt daran und wir müssen Cut und wir müssen 10% erreichen und dergleichen. Wenn wir mit solchen Zielmarken daran gehen, dann erwecken wir auch falsche Erwartungen, dass das auch dann tatsächlich einlösbar ist. Mhm. Das werden wir so nicht hinbekommen, sondern wir müssen tatsächlich hingehen und uns anschauen, was machbar ist.
Gehen Sie doch mal differenziert ran und sagen Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung in der Kommunalpolitik, wo Sie anfangen würden. Herr Kessing.
Ich persönlich glaube nicht, dass wir auf dem Rücken der Ärmsten der Armen die staatlichen Finanzen konsolidieren werden. Man muss da wirklich an die Standards ran und indem man sagt, dass man beispielsweise vom Bund vorgibt, was geht und was geht nicht. Im Moment ist das oft dem Selbstlauf überlassen und der Kreativität derjenigen, die dann die Betreuung machen. Also wir haben das Thema bei dem Bundesteilhabegesetz, wo also die Kosten enorm davonlaufen und wir jetzt versuchen, die Dinge da einzufangen.
Also da geht es wieder um die Eingliederungshilfe, ne? Das war mit den Begrifflichkeiten, folgen kann, worüber wir reden, für behinderte Menschen.
Das ist
Menschen.
Das neue Gesetz, wo also der Personenkreis erweitert wurde, die Anspruchsmöglichkeiten deutlich ausgeweitet wurden und da gibt es Ansätze, wo man ran kann, ohne dass jetzt, sagen wir mal, die Würde des Menschen im Leben dann da allzu heftig angegriffen wird. Ich glaube, wir müssen, da werden meine Parteifreunde jetzt wieder aufjaulen, also der Altkanzler Schröder hat es mit dem Fordern und Fördern ganz gut auf den Weg gebracht. Ich glaube, so eine Aktion müsste mal wieder her und das müsste aber abgestimmt sein in der Koalition in Berlin, dass man an die Sachen rangeht, denn wir können uns auf Dauer das gar nicht leisten. Mhm. Und da sind viele Bereiche noch gar nicht angesprochen worden, sei es jetzt die Verteidigungsmöglichkeiten, die wir uns noch schaffen müssen, die viel Geld verschlingen werden, die Infrastruktur, die am Ende ist, wo man eine Menge einbringen muss, die Kliniken und das Gesundheitswesen hakt darum, Pflegebereich und. Also die Dinge haben wir ja alle ausgeklammert, aber das sind alles Schwerter, die über uns schweben und die irgendwann mal auf uns runterfallen werden.
Also da muss ich dem Kollegen absolut recht geben. Das ist, ich sehe das genauso, also dieser ganzheitliche Ansatz fördern und fordern, das ist einer der Punkte, die ich jetzt gerade auch in dem Wohnbereich in der Stadt versuche ein bisschen aufzurollen. Unser Sozialsystem ist ein Netz, was jeden gerne auffängt, der irgendwo in eine Notlage geraten ist, aber es ist eben keine Hängematte und wir sehen auf der anderen Seite, wir haben in Kaiserslautern ein ganz großes Problem mit Kinderarmut. Wir haben ein Problem mit Brennpunkten. Ja, wir haben ein tatsächliches Geldproblem, aufgrund, weil uns diese Sozialausgaben einfach auch auffressen. Und der Kollege sagt, wir können weniger investieren. Wir wären ja froh, wir könnten in die Gebäude investieren. Wir können ja nicht mal die laufenden Ausgaben irgendwo decken. Wir haben die Steuern bis zur Erdrosselungsgrenze unserer Bürgerinnen und Bürger, die Steuern zahlen, jetzt irgendwo auch hochgesetzt. Und da müssen wir, also ich finde schon irgendwo wieder zurückgehen, dass diejenigen, die das Rückgrat unserer Gesellschaft sind, so der Mittelstand, unsere natürlich auch die Gewerbesteuerzahler, aber auch die hier Steuern zahlen, zumindest das Gefühl haben, es lohnt sich, dass ich arbeiten gehe und dass ich mir dann auch eine Wohnung leisten kann und dass ich ein bisschen mehr im Geldbeutel habe. Und das sehen wir hier immer weniger. Wir haben es ja in Kaiserslautern gesehen am AfD-Wahlergebnis. Das ist leider so.
Also ja, Sie meinen,
wir müssen noch drüber sprechen.
Das Rückgrat der Gesellschaft meinen Sie jetzt rein finanziell gesehen, oder?
Ja, also diejenigen, die die Gesellschaften, die Sozialsysteme natürlich auch stützen, das sind alle diejenigen, die auch ihre Krankenkassenbeiträge zahlen und wir haben.
Das sind alle, die arbeiten, ne?
Ja, natürlich. Ja, aber wir haben
also
auch
nicht
ganz
nur die Mittelschichten.
Nein, also alle, die arbeiten, gehen natürlich Mitglied der Krankenkassen sind und wir haben einen ganz großen Teil mittlerweile, die eben keine Beiträge zahlen. Deswegen haben wir dort auch eine absolut große Schieflage und dann können wir bei den Krankenkassen, bei den Krankenhäusern wieder weitermachen, wovon wir hier auch eins haben. Ja.
Also Sie würden dann auch bei den Leistungen für Asylbewerbern sparen. Sehen Sie da noch Potenzial?
Ja, was heißt sparen? Ich würde es vielleicht optimieren.
Und für mich ist eben die Frage, wenn Sie über Fordern sprechen, warum kommen wir in der Debatte über Bürgerarbeit nicht voran? Warum können Leistungsbezieher von sozialen Leistungen nicht auch dann zu gemeinschaftlicher Arbeit in den Kommunen herangezogen werden? Das ist für mich ein großes Fragezeichen, warum wir in dieser Debatte nicht weiterkommen.
Das hatten wir schon mal.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch mal ein paar Jahre in Ostdeutschland gearbeitet und dort hatten wir diese ABM-Maßnahmen. Und dann habe ich die Leute für 12 Monate bei der Stadt untergebracht, im Bauhof sowas. Und habe gesagt, und wenn die morgens um 7 Uhr mit der Zahnbürste das Kopfsteinpflaster sauber machen, aber die brauchen einen strukturierten Tag, die sollen auch für das Geld, das sie bekommen, auch ein bisschen was dafür tun. Das Ding ist dann eingestellt worden, weil wir da neue Arbeitslose produziert haben und die Statistik dann natürlich wieder belastet haben.
Genau.
Aber da stimme ich zu, dem Herrn Dr. Scheller, dass man da ran muss. Und wir machen uns das Leben doch selber schwer. Wir haben so viele junge, wenn ich bei uns schaue, die Migranten, die da sind, das sind junge, kräftige Männer, die dürfen nicht arbeiten, weil sie jahrelang auf was auch immer warten müssen.
Ja,
da, die würde ich alle einsetzen. Und da könnte man auch einen Teil des Fachkräftemangels machen. Es gibt Einzelfälle, die wunderbar integriert sind. Sogar der erste Syrer, der inzwischen Bürgermeisterkollege geworden ist. Also da sind tolle Leute dabei. Und dieses Potenzial lassen wir einfach brach liegen. Und die würden gerne arbeiten. Und die haben auch ihren Stolz und wollen auch nicht nur vom Staat abhängig sein, sondern wollen sich selber ihren Lebensunterhalt schaffen und würden auch gerne dann eine Familie gründen oder eine Familie nachholen, die sie dann auch mit unterstützen würden.
Sie haben schon mehrfach erwähnt, dass die Sachausgaben ja auch stark gestiegen sind. Da geht es unter anderem um Gebäude, um die Bewirtschaftung von Gebäuden auch. Was bringt es denn, wenn man ein Schwimmbad schließt, wie es die badische Kleinstadt Kuppenheim macht, oder die Springbrunnen abstellt, wie es in Worms geschehen ist? Macht das den Kohl fett?
Aus meiner Sicht sind das symbolische Maßnahmen, die helfen natürlich ein Stück weit zu zeigen, dass ein gewisser Sparwille da ist, aber das sind eben nicht die großen Haushaltsposten, von denen wir hier gesprochen haben, die Sozialausgaben, die pflichtig sind und auch zu erbringen sind, oder andere Personalausgaben. Das können Sie mit solchen Maßnahmen nicht kompensieren, zumal Sie meistens auch Übergangskosten haben, die Sie weiter tragen müssen für solche Einrichtungen. Also insofern ist das zwar nett und auch gut in der Außendarstellung, aber wirklich substanzielle Einsparungen können Sie meines Erachtens darüber nicht erzielen.
Das sehe ich ganz genauso, wobei natürlich so die Frage ist, je mehr ich natürlich solche Dinge mache, die vielleicht ganz viele treffen, da komme ich wieder auf das Wahlergebnis in der Stadt Kaiserslautern zurück. Ja, also was wollen wir damit erreichen? Also viel Geld sparen tun wir nicht, außer dass wir natürlich den Menschen hier vor Ort, die dann wirklich auch viel Steuern zahlen müssen, noch viel weniger bieten. Wir haben, was macht eine Stadt aus? So die Urbanität, wir haben auch Aufgaben für das Umland. Wir sind Schulstandort für das Umland. Wir haben sicherlich auch einen kulturellen Auftrag zu erfüllen, wenn wir uns da wirklich überall einschränken und gar nichts mehr anbieten, was so eine Stadt letztendlich ausmacht, dann verlieren wir unsere Identität und vielleicht auch das, was so ein bisschen auch eine Region lebens- und liebenswert macht. Wobei wir natürlich darüber reden müssen, ob es nicht ein ordentliches Hallenbad für eine gesamte Region auch tut. Ja, und wir haben außenrum, inklusive der Stadt Kaiserslautern, eine zweistellige Anzahl von Freibädern. Da kann man bestimmt auch mal drüber sprechen, brauchen wir die alle noch? Gut, jetzt sind es 38 Grad, dann brauchen wir die natürlich alle. Aber das sind so Dinge, wo ich dann denke, okay, da müssen wir uns vielleicht zusammensetzen, auch mal den Mut haben zu sagen, wir machen eine gemeinsame Entscheidung und ein Hallenbad reicht dann vielleicht auch für die Region. Aber das soll dann bitte auch in Ordnung sein. Und dafür sollen wir dann auch Geld ausgeben dürfen.
Also die oberzentrale Funktion wird bei Ihnen im Finanzausgleich, glaube ich, nicht genügend abgebildet. Und da hat Kaiserslautern mit dem Umland schon eine enorme Verantwortung und auch eine Ausstrahlung. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, Schwimmbäder schließen oder andere Dinge. Das haben wir auch. Ich habe 2 Freibäder. Wir sind eine Doppelstadt, Bietigheim-Bissingen, vor 50 Jahren zwangsvergemeindet, habe ein Hallenbad und haben 2 Eislaufflächen, wo wir also auch Eishockeyvereine haben, Schwimmvereine. Dann darf man die soziale Funktion dieser Vereine nicht unterschätzen. Die beschäftigen die Kinder. Und wenn die Kinder über den Sport sozialisiert werden, ist das sicher nicht das Schlechteste. Das spart uns, kann man zwar schlecht quantifizieren, aber in der Zukunft eine Menge an Sozialausgaben. Wir haben eine gesundheitspolitische Aufgabe bei dem Thema. Also Schwimmen ist gesund. Das sollen auch viele tun. Das nutzen auch viele. Und wir haben dann auch überlegt, schließen wir ein Bad, das haben wir dann aber unterlassen und haben aber gesagt, da machen wir ein Schul- und Vereinsschwimmbad daraus, dass auch die Kinder weiterhin schwimmen lernen können. Ist auch eine überlebenswichtige Frage, die erfüllt werden muss von den Kommunen. Und wir haben dann an den Randzeiten einfach eingekürzt. Das heißt, wir haben 2 Wochen später das Freibad geöffnet. Das hat uns rund 150.000 Euro an Kosten eingespart. Und so versuchen wir an den verschiedenen Stellschrauben, die es gibt, dann die Einsparungen zu bekommen, ohne dass man dann die Struktur gänzlich kaputt macht, sprich eine Einrichtung schließt. Denn wenn sie mal geschlossen ist, die wird nie mehr geöffnet.
Karlsruhe spart 15 Millionen ein, unter anderem bei der Kulturförderung. Ist das noch ein Weg, Zuwendungen für Büchereien oder Theater zu kürzen?
Ich finde das sehr, sehr gefährlich, vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir auch weltweit beobachten. Wir brauchen die Kultur und wir dürfen den Wert der Kultur für gesellschaftliche Identitätsbildung nicht unterschätzen. Den werden wir erst merken, wenn diese Einrichtungen uns fehlen, und dafür stehen Kommunen, und insofern sollten wir da unbedingt weiter rein investieren.
Also, es kann fast nirgends gespart werden.
Doch, wir können schon auch sparen. Vielleicht der Kollege zuerst.
Bücherei ist eine Bildungseinrichtung, und das lassen wir kostenlos der Bevölkerung zugutekommen. Wir nehmen nur eine Gebühr für einen Ausweis, einmalig, ansonsten ist die Nutzung frei. Und was kulturelle Veranstaltungen angeht, da kann man einen Teil strecken. Also wir haben so Festivals Jahr für Jahr, die werden wir jetzt auf einen 2-Jahres-Rhythmus umstellen, und dadurch sparen wir auch 6-stellige Beträge, ohne dass dauerhaft was kaputt geht.
Ja, das sind natürlich alles Luxusprobleme. Wir haben kein Festival mehr in der Stadt Kaiserslautern. Aber ja, vielleicht auch nochmal so ein Aspekt. Sie haben vorhin gesagt, nochmal Infrastruktur. Wo kann man denn sparen, ein Schwimmbad schließen? Also vielleicht wäre es tatsächlich auch sinnvoller, in die Zukunft zu investieren und ein Gebäude tatsächlich energetisch so zu sanieren. Wir haben noch Schulen, die mit Nachtspeicheröfen geheizt werden. Ja, und vielleicht, wir dürfen es nicht investieren, aber es wäre natürlich wirtschaftlich, so etwas tatsächlich zu sanieren, renovieren, um dann auch die Folgekosten hier niedrig zu halten. Im Kita, im Schulbereich ist da noch ganz viel Luft. Man bräuchte halt Geld, um hier zu investieren und dann tatsächlich auch für die nächste Generation mal nicht nur 150.000 Euro, sondern auch wirklich Geld sparen zu können.
Wir haben gemerkt, es ist schwierig. Sie haben wenig Handlungsspielraum. Vieles ist abhängig von den Ländern und vom Bund. Wie müsste eine große Strukturreform aussehen?
Ich glaube, wir müssen über den Föderalismus als Ganzes reden und sollten diesen stärker von den Kommunen her denken. Wie können wir die Kommunen als die unterste Ebene, die kleinste Einheit stärken, die am nächsten an den Menschen dran ist? Wie können wir die Finanzausstattung, die allgemeine Finanzausstattung der Kommunen verbessern? Hier sind für mich ganz zentral die Anteile an den großen Steuereinnahmen, also Einkommensteuer, Umsatzsteuer, dass diese Anteile der Kommunen erhöht werden. Und wir müssen meines Erachtens auch wegkommen von diesen unendlich vielen Förderprogrammen, die wir haben in der Bundesrepublik, wo Bund, Länder und zum Teil auch die EU eben in kleinen Beträgen die Kommunen fördern. Momentan leben viele Kommunen sehr stark von diesen Förderprogrammen, aber das ist ineffizient. Die Kommunen brauchen größere Autonomie, auch in finanzieller Hinsicht, und sollten selber entscheiden, wofür sie dann tatsächlich ihre Mittel einsetzen.
Es kommt ja ein 100 Milliarden Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität, von dem zumindest Teile an die Kommunen weitergereicht werden sollen. Ist noch nicht ganz klar, wie das aussieht, wie das in welchem Land wie auch genau funktionieren wird. Braucht es denn sowas dauerhaft, also so ein gemeinsames Bund-Länder-Sondervermögen?
Ich finde das sehr charmant, diese Überlegung. Das wäre auch ein klares Signal zum Beispiel an die Bauindustrie, ein klares Bekenntnis für Investitionen in die Infrastruktur, dass hier etwas gemacht wird. Wir haben im letzten Jahr alleine einen Investitionsrückstand auf kommunaler Ebene in Höhe von 216 Milliarden Euro gehabt in allen Infrastrukturbereichen, also der Investitionsbedarf ist erheblich und wenn wir dann auch noch in die Transformation der ganzen Liegenschaften auf der kommunalen Ebene investieren wollen, wenn wir energetische Ertüchtigung der Schulen, Kitas etc. vornehmen wollen, um dann auch hier einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, dann brauchen wir noch deutlich mehr Geld, was investiert werden sollte und wir sollten uns vielleicht doch auch mal ein Beispiel an den USA nehmen. Da hat man einen großen Wumms quasi organisiert, um in die Infrastruktur zu investieren. Das wäre wirklich eine Perspektive, die dem Land, glaube ich, sehr gut tun würde.
Sie haben die Förderprogramme angesprochen. Das sind die goldenen Zügel, mit denen man die Kommunen da an der Kandare hält. Und der Aufwand, um die Förderprogramme da vernünftig abzuwickeln mit Verwendungsnachweisen und allem drum und dran, frisst einen Großteil der Förderung ja schon wieder auf. Also ich bin auch ein Freund, dass man den Kommunen die Mittel pauschal zur Verfügung stellt für die bestimmten Bereiche, die notwendig sind. Und das ist Bereich Bildung, Betreuung und ist natürlich auch in der Zukunft die Klimaauswirkungen in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, vor Ort weiß man schon sehr genau und sehr gut, wie man die Mittel am optimalsten verwendet. Und da sollten auch der Bund und auch die Länder ihren Kommunen da mehr Vertrauen entgegenbringen und auch mehr zutrauen und mehr auch die Verantwortung ruhig übertragen. Nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Verantwortung dafür.
Die Ausführung des Kollegen kann ich auf jeden Fall folgen und würde es vielleicht noch ergänzen. Ja, das Sondervermögen, es ist nicht so ganz so mein Thema, aber der Kollege hat es mal ausgerechnet. Bei uns hätten wir mit dem, was auf die Stadt Kaiserslautern entfällt, ich meine fünf eine Handvoll Brücken sanieren können und dann wäre es schon wieder weg. Also nur irgendjemand muss es natürlich auch letztendlich finanzieren. Wenn Sie mich jetzt fragen, was sollte man damit tun? Es gibt vieles zu machen, aber ich würde gerne unser Wohnraumproblem lösen. Also das ist eine der Sachen, wo wir tatsächlich auch längerfristig Geld sparen können. Vom Wohngeld, von der Kosten der Unterkunft und von vielem anderen, wo wir ja auch Transferleistungen hingeben, wo ein riesiger Verwaltungsaufwand hinten dran ist. Und es kann fast keiner mehr natürlich in eine Neubauwohnung ziehen, weil er sie sich leisten kann. Also das ist so eine der gesellschaftlichen Wünsche, die ich jetzt hätte für so ein Sondervermögen.
Aber da haben wir auch ein Problem vor Ort, jeweils in den Kommunen. Der Wohnflächenbedarf ist ja seit den 50er, 60er Jahren mehr als verdoppelt. Ich glaube, damals waren es 425 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche, die es gab. Und heute sind wir bei etwa 50 Quadratmeter pro Kopf. Und wir haben oft das Problem, gerade in den Ballungsräumen, dass wo früher Familien in der Wohnung oder im Haus gelebt haben, heute eine Person oftmals alleine lebt. Und wenn man die animieren möchte zum Umziehen in eine kleinere Einheit, dann ist die Miete oder der Kaufpreis oftmals deutlich höher als das, was sie im Moment bezahlen. Und da, glaube ich, da liegen viele, wie sagen die Volkswirtschaftler, Dr. Scheller, das ist eine Fehlallokation, die da stattgefunden hat. Da, glaube ich, da liegen viele Möglichkeiten, ohne dass man jetzt neu bauen müsste. Und wir haben auch das Problem, dass man im Osten Wohnraum mit Steuermitteln rückbaut, wie es so schön heißt. Man reißt ab und im Westen versucht man mit steuerlichen Anreizen neue Wohnungen zu bauen. Aber die kriegen sie nicht so hin, dass sie eine Kostenmiete erzielen können. Das ist ein Riesenproblem.
Die Baukosten sind einfach zu hoch, aber die vielen kleinen Wohnungen, die gibt's einfach auch gar nicht, ja, oder werden nicht mehr vermietet. Also das ist tatsächlich ein Problem. Also selbst wenn Sie da rangehen wollen, was wir uns auch einige Dinge überlegt haben, wie bekomme ich es hin, dass diese Häuser wieder für junge Familien freigemacht werden? So wie Sie sagen, auch die kleineren Wohnungen sind nicht bezahlbar. Selbst im sozial geförderten Wohnungsbau, sind wir natürlich bei Baukosten, die sehr schwierig zu generieren sind mit Rente und Einkommen.
Also Baukosten, Kinderbetreuung, Schulen, öffentlicher Personennahverkehr, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Um das alles müssen sich die Kommunen kümmern. Das Geld ist fast nicht mehr da. Was machen Sie, wenn das Geld weg ist? Sie müssen irgendwie Druck auf Land und Bund ausüben. Sie haben kaum Handlungsmöglichkeiten. Was ist, wenn Sie kurz vor der Pleite stehen? Streiken Sie, zahlen Sie nichts mehr aus? Wie soll das weitergehen? Oder gehen Sie doch auf die Barrikaden, machen Sie eine Demo in Berlin?
Da greifen schon vorher die Aufsichtsbehörden ein und genehmigen den Haushalt nicht, wenn sie da am Ende sind. Das ist schon unser Problem. Das ist die Bestätigung, dass wir nicht genügend Gelder von Bund und von Land bekommen.
Mhm. Ja, also die Stadt Kaiserslautern ist ja Mitglied in dem Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte. Und wenn Sie da so ein bisschen reinschauen, da steht eigentlich alles schon drin. Und wir tun uns gegenseitig bedauern und hoffen, dass in Land und Bund hier auch irgendwann diese Forderungen gehört werden, dass es uns wirklich schlecht geht. Und hier vor Ort wird ja die Zukunft bereitet.
Klamme Kommunen, was ist noch bezahlbar? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Jürgen Kessing, dem Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen, mit Anja Pfeiffer, der Beigeordneten von Kaiserslautern für Jugendschule und Soziales und mit Dr. Henrik Scheller, Teamleiter Wirtschaft und Finanzen beim Deutschen Institut für Urbanistik. Mein Name ist Marion Theis, danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.